Sehr geehrte Damen und Herren, als Generalsekretär von Justitia et Pax Österreich darf ich Sie gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der Sozialethik auf der Theologischen Fakultät ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass so viele zu diesem Podium gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott auch der Dekanin, Frau Müller. Und ich werde das Wort relativ rasch. Sagen Sie ein paar Worte, oder? Wenn dem nicht so ist, darf ich das Wort ganz schnell an den Herrn Chefredakteur Dr. Paul Wuthe übergeben von der Katpress. Er wird heute dieses Podium moderieren und auch unsere Gäste vorstellen. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen und ein Danke für dieses Interesse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort für ein derartiges Gespräch wie den Hörsaal 47 auf der Katholisch-Theologischen Fakultät. Er ist brechend voll. Sind die Kollegen schon 20 Minuten vor der Vorlesung oder vor dieser Veranstaltung gewesen, was eher untypisch für Studenten ist, aber was für Sie spricht und für den Heiligen Vater und sein Dokument. Ich beginne gleich mit der Diskussion oder mit dem Podium, indem ich dem Herrn Minister das Wort erteile. Ich bitte einfach alle in einer ersten Runde einmal eine erste Einschätzung zu diesem doch für viele lang erwarteten und auch als Meilenstein bereits bezeichneten Dokument zu geben. Herr Minister, Sie sind nicht nur ein Experte in ökologischen Fragen, in Fragen der Landwirtschaft. Über viele Jahre hinweg waren Sie nicht nur in der österreichischen Politik, sondern vor allem auch auf europäischer Ebene tätig. Auf das werde ich dann im Rahmen der Diskussion vielleicht auch noch etwas näher eingehen können. Denn wir wissen, dass diese Fragen, wo alles mit allem zusammenhängt, aber auch immer wieder die richtige Ebene finden müssen. Ich bitte Sie um ein erstes Statement.
Ich versuche, die Stimme ein bisschen zu erheben. Schönen guten Abend, grüß Gott, Exzellenz Bischof Alois, sehr geehrte Frau Klubobmann, geschätzte Teilnehmer hier am Podium. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, heute hier bei dieser Podiumsdiskussion, die wir eingeschoben haben, nachdem relativ kurzfristig bekannt wurde, wann die Enzyklika Laudato Si erscheinen wird, dass wir möglichst zeitnah eine Gelegenheit haben, sozusagen auch Stellung zu nehmen dazu. Ich freue mich, dass ich heute diese Möglichkeit habe, weil ich den Eindruck habe und meine Einschätzung ist, dass diese päpstliche Enzyklika, die Umwelt- oder Nachhaltigkeitsenzyklika, sicherlich vom Stellenwert, aber das ist mit der Kirche besser, das einzuordnen, aber aus meiner Sicht sicher anknüpft bei Rerum Novarum, der Sozialenzyklika von Papst Leo XIII. Von der Rangigkeit her und genau zum richtigen Zeitpunkt auch jetzt gekommen ist, einen sehr starken Rückhalt für die Bestrebungen im Bereich des Umweltschutzes uns gibt, in vielen Fragen Einschätzungen auch wiedergibt, die voll und ganz in der österreichischen Politik, in der europäischen Politik auch mitgetragen werden. Ich hatte das Glück, letzte Woche krank zu sein am Donnerstag und deswegen habe ich den Tag damit verbracht, um Donnerstag wirklich auch die Enzyklika zu lesen. Die liest sich ja auch sehr gut. Ich kann das also wirklich auch nur sehr jedem anempfehlen. Eine sehr lebensnahe Sprache, in der sie geschrieben ist, in der Urfassung, glaube ich, in argentinischem Spanisch geschrieben, wurde mir mitgeteilt. Also, und wenn man es liest, merkt man schon auch, dass da jemand Autor ist dieses Werkes, der mitten im Leben steht. Es wird jetzt sicherlich nicht der Heilige Vater persönlich alleine geschrieben, aber dennoch, es wird ja eine Sprache verwendet, die auch zum Ausdruck bringt, da ist jemand, der wirklich auch weiß, wie das Leben ist, wo die Themen sind, wo die Probleme liegen und wie man Antworten darauf findet. Und ich muss sagen, mich Mich hat es wirklich sehr bestärkt, auch in dieser ersten Lektüre. Ganz besonders am Anfang auch diese sehr, aus meiner Sicht, wissenschaftsbasierte Analyse, wo liegen eigentlich die Umweltthemen, die relevanten Themen heute, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Diese wissenschaftsbasierte Analyse geht ja auch darauf zurück, dass etwa das die Universität für Potsdam hier, gerade was die Umweltthemen anbelangt, hier auch Mitautor war. Und wenn es um Fragen geht, etwa, und es wird wirklich nichts ausgelassen, die Knappheit des Wassers als das gut schlechthin, gerade auch in Richtung Ernährungssicherheit, alle Fragen der Artenvielfalt, der Biodiversität, ganz klar angesprochen Themen der vielfältigen Arten, der Verschmutzung unserer Ressourcen, unserer natürlichen Ressourcen, die Kritik der Wegwerfkultur als eines der Hauptübel, die wir feststellen müssen, bis hin, und das glaube ich ist sehr relevant, dass immer auch der soziale Konnex hergestellt wird. Ich glaube, dem Heiligen Vater ein ganz zentrales Anliegen, gerade auch von seiner Herkunft aus, dass gerade auch Umweltverschmutzung und Umweltbelastung auch eine soziale Dimension hat, dass die Ärmsten am meisten davon betroffen sind. Die Frage angesprochen ganz konkret des Klimawandels, der nicht negiert wird, sondern hat ihm ja auch schon viel Kritik eingetragen von amerikanischen Konservativen, Katholiken auch, das schon im Vorfeld übrigens, ja, das war ganz bemerkenswert, ganz klar angesprochen, es gibt den Klimawandel, er findet statt und wir müssen, wir haben die Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Was uns natürlich sehr bestärkt ist, dass gerade eine sehr kritische Beurteilung des Einsatzes von Nuklearenergie als Energiequelle, als nicht nachhaltige Energiequelle angesprochen wird. Das ist natürlich eine Bestärkung für uns. Auch etwa Fragen der Gentechnologie, die sehr kritisch beurteilt werden, gerade der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen bei Sorten und dieser Connex, dass das für eine bäuerliche Landwirtschaft, die übrigens als Idealbild gezeichnet wird hier für die Weltversorgung und dass das gerade der Einsatz von gentechnisch veränderten Sorten, die eine Abhängigkeit für eine bäuerliche Landwirtschaft mit sich bringt, die man eben kritisch beurteilen muss. Und alle diese Fragen in der kritischen Analyse, zunächst ist quasi ein sehr umfassendes Einleitungskapitel, es sind alle Fragen angesprochen, die relevant haben in der Umweltdiskussion, und allein das schon ist sehr viel wert. Was mich natürlich auch als Christ stark angesprochen hat, ist dann in dem Kapitel Schöpfung und Evangelium der Schöpfung die klare Aussage, dass das in der Genesis, der in der Genesis begründete Auftrag, macht euch die Erde untertan, nicht heißt, dass wir die Geschöpfe, die Erde, die Schöpfung beherrschen dürfen, sondern im Gegenteil, die klare Aussage, es geht um das Behüten, das Bewahren, schon das Bewirtschaften, das Bebauen des Ackers, aber in einer Form, dass man die Ressourcen, die uns die Schöpfung gibt, nützen darf, nützen muss, sonst könnten wir nicht überleben, aber wir den Auftrag haben, eben aus der Schöpfungsverantwortung heraus, als würdevolles Geschöpf, dass wir die Ressourcen so nützen müssen, dass sie nachhaltig bewirtschaftet werden, dass sie auch den nächsten Generationen zur Verfügung stehen. Gerade dieses Bild des Bewirtschaftens, des Behütens und nicht des Beherrschens, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aussage. Die Schöpfungsverantwortung als solchen begründet aus der Würde des Menschen und dann anknüpfend sehr wohl an der Sozialenzyklika die Auseinandersetzung zwischen Vorrang des Gemeinwohls vor dem Gemeingut, das war ja eines der Hauptaussagen der Sozialenzyklika aus meiner Sicht, dass das Gemeinwohl aus der Eigenverantwortung des Einzelnen heraus entsteht, dass sehr wohl das Eigentum auch bestätigt wird, aber es seine Begrenzung hat. Es ist Eigentum, wird auch hier in der Enzyklika bestätigt, dass es das gibt aus dem Prinzip der Personalität heraus, aber dass sehr wohl das Eigentum auch Grenzen, nämlich die soziale Verantwortung des Eigentums hier klar definiert wird. sehr stark finde ich das Kapitel, wo das Hauptübel eigentlich beschrieben wird, nämlich ein sehr starker technokratisch basierter, er nennt es, oder die Enzyklika nennt es, einen pragmatischen, einen technokratischen Pragmatismus, nämlich dass alles, was machbar ist, auch gemacht werden darf und soll und muss. Und hier die klare Kritik, dass das eben nicht der Weg sein kann, dass auch nicht ein reiner egoistischer Anthropozentrismus das der Weg sein kann, auch eine klare Ablehnung eines reinen Biozentrismus, sondern die klare Definition, wo es hingehen muss und am Ende sozusagen das letzte Kapitel mit der klaren Aussage ganzheitliche Ökologie und klare Leitlinien definiert, auch für diese ganzheitliche Ökologie. Und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr stark bestärkt gefühlt in diesem Kapitel, dass das, was wir die ökosoziale Marktwirtschaft nennen, sehr stark hier sozusagen theologisch, pastoral auch fundiert ist und sozusagen den geistigen Überbau für diese ökosoziale Politik abgibt. So gesehen ist für mich auch als Politiker diese Enzyklika eine sehr starke Orientierung, sehr starker Rückhalt auch, Quelle für viele Fragen, wie wir Dinge, Entwicklungen, kritische Entwicklungen einschätzen müssen und auch Handlungsanleitungen in vielen Bereichen. Ich glaube, damit belasse ich es einmal in der ersten Aussage.
Also wer die Enzyklika noch nicht gelesen hat, das Statement ist, nutze das gesamte Dokument. Danke, Herr Minister. Ich mache eine zweite Runde, die wird etwas kürzer von den Statements sein. Man hat natürlich den Eindruck, wenn ein Dokument auf so viel Gegenliebe stößt, wenn es so umarmt wird, dann läuft es immer Gefahr, auch totgeküsst zu werden. Was nehmen vor allem die beiden hier politisch Verantwortlichen am Podium ganz konkret mit? Was ist zu tun, Herr Minister, vor allem mit Blick auf unsere Verantwortung hier in Österreich, auf europäischer Ebene und mit Blick auf den Klimagipfel in Paris? Die grünen Klimafonds sind schon genannt worden. Die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit, vor allem in der bilateralen, wo ja, glaube ich, auch der kirchliche Bereich nicht der schlechteste ist, ist auch kein gutes Vorzeichen für das, was ansteht.
Ja, vielen Dank. Also ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viele Handlungsanleitungen und Orientierungen aus dieser Enzyklika für unser konkretes politisches Tun ableiten können. Stichwort Klimawandel. Selbstverständlich ist es ein Auftrag, dass wir ein universal gültiges Klimaabkommen in Paris im Dezember dieses Jahres zu Wege bekommen. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind auch tatsächlich gut dafür. Und wir müssen dieses Momentum, das es derzeit gibt, und hier ist auch die Enzyklika von Papst Franziskus ein starker Beitrag dafür, diese globale Diskussion voranzubringen. Ich denke schon, dass allen Entscheidungsträgern die Notwendigkeit eines universalen Abkommens vor Augen steht, und ich glaube, die Europäische Union ist hier Vorreiter, und denke, da werden wir Ende des Jahres ein sehr gutes Stück weiter sein. Die klare Handlungsanleitung, und ich gebe da Frau Klubobmann sicher recht darin, dass es zu einfach wäre, diese Enzyklika nur sozusagen als Umweltenzyklika zu sehen, sondern ich würde sogar sagen, es ist der Begriff der Nachhaltigkeit sehr viel besser geeignet, denn diese Verknüpfung zwischen so Nachhaltigkeit hat im Wesentlichen drei Komponenten oder Säulen, die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und die soziale wird hier sehr deutlich und sehr klar hervorgestrichen, dass eben, wie schon vorhin gesagt, klar gesagt wird, die Ärmsten sind am stärksten betroffen von Umweltverschmutzung, von Umweltbelastungen, die können sich auch am wenigsten dagegen wehren. So gesehen schon ein klarer, auch sozialer Auftrag aus der Enzyklika heraus. Und gerade die Frage der Hungerbekämpfung. Wir waren vor zwei Wochen bei der FAO-Konferenz, die genau in Rom, die genau vor diesem Hintergrund gestanden ist. Wir haben zwar einige Fortschritte zu verzeichnen weltweit, die Zahl der Hungernden ist zurückgegangen, aber dennoch sind 800 Millionen Menschen weltweit, die sich nicht satt essen können, jeden Tag immer noch zu viel. Das ist keine Frage. Es ist natürlich gerade für Europa ein Auftrag, vor allem für Afrika als Region, aber auch für die anderen Weltregionen, die Hunger leiden, einen Beitrag zu leisten, der über die reine Entwicklungshilfeprojekte hinausgehend sein muss. Wir haben uns erst vor kurzem bei den Landwirtschaftsministern in Brüssel darauf verständigt, dass wir gerade in der Kooperation mit der Afrikanischen Union einen Schwerpunkt setzen wollen in den nächsten Jahren, der dahin geht, dass man diesen Kontinent in die Lage versetzt, dass er sich selbst versorgen kann. Von den Ressourcen her wäre das jedenfalls, wie es ist bis jetzt nicht gelungen, eine bäuerliche Landwirtschaft in dieser Region zu etablieren, die in der Lage ist, diesen Kontinent selbst zu versorgen. Hier müssen wir, hier können wir unser Know-how in Europa, wir haben in den letzten 60 Jahren erfolgreich die Ernährungssicherheit, das war nicht so sicher vor 60 Jahren, als die Europäische Gemeinschaft gegründet wurde, heute sind wir Selbstversorger in vielen Bereichen und wir können dieses Know-how exportieren und wir müssen sicherstellen, dass gerade Afrika als Region, als globale Region eine Wohlstandsentwicklung hat, die eben auch dann dazu beiträgt, dass wir hoffentlich bis 2050 in dieser Lage sind, dass dieser Kontinent in der Lage ist, sich selbst zu versorgen und damit auch eine Wohlstandsentwicklung hat, damit es eben nicht diese globalen Flüchtlingsströme und eine Art neuer Völkerwanderung gibt. Wir müssen schauen, dass die Menschen dort, wo sie leben, die Möglichkeit haben, Perspektiven zu haben für ein wirtschaftliches Auskommen, dass sie eben dort, auch wo sie geboren sind, auch bleiben können, wenn sie das wollen. Und ich denke schon, gerade für diesen Auftrag, für die Frage der Hungerbekämpfung weltweit, ist auch diese Enzyklika ein wichtiger Grundstein, der uns voranbringt. Wir waren ja auch bei der FAO-Konferenz, die Heads of Delegation waren bei Papst Franziskus, er hat gerade sozusagen eine Woche vor der Enzyklika den Ministern, vor allem Landwirtschaftsministern, hier auch berichtet und über seine Bestrebungen und seine Bemühungen ins Gewissen geredet und gerade das Thema Welthungerbekämpfung hervorgestrichen und vor allem die Rolle der bäuerlichen Landwirtschaft als Idealmodell besonders hervorgestrichen. Und ich glaube, da haben wir von Österreich aus in Europa ein gutes Modell entwickelt, das wir auch weltweit etablieren können.
Darf ich? Ich frage ganz konkret nach, weil Paris auf uns zukommt. Viele fordern oder erwarten sich von Österreich hier einen fairen und auch großzügigen Beitrag bei den grünen Klimafonds. Wir kennen die Spardebatten in unserem Land. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir haben, es geht da um die Frage der, zunächst einmal um die Frage der Erstkapitalisierung des Green Climate Fund. Hier haben wir uns im letzten Jahr vor Lima dazu verpflichtet, einen Beitrag für die nächsten 4 Jahre im Ausmaß von 20 Millionen zu leisten. Da kann man nicht sagen, das ist zu wenig. Wir haben kein Geld zu verschenken, das ist auch klar, bei den knappen Budgetmitteln, die wir haben. Wir sind mit diesen 20 Millionen mit dabei, auch bei den Entscheidungen über Projekte und ich habe auch schon die Länder eingeladen, hier sich mitzubeteiligen und wir hatten vor kurzem eine Diskussion bei den Landesumweltreferenten, die dem Thema sehr positiv gegenübergestanden sind und auch Bereitschaft signalisiert haben, dass sie uns hier unterstützen. Also es ist mit diesen 20 Millionen eine Erstfinanzierung sichergestellt, wir sind auch bei den Entscheidungsträgern mit dabei. Und im internationalen Vergleich sind wir da nicht so schlecht aufgestellt.
Vielen Dank. Das Auditorium ist so hochkarätig, dass ich Sie jetzt einladen möchte, Fragen zu stellen. Der Herr Diakon wird den Dienst des Mikrofon-Herumtragens übernehmen. Und wir sammeln gleich ein paar Fragen, ja?
Matthias Beck, Mediziner, Theologe. Ich habe eher eine Frage an die Politikerin aus dem Gott sei Dank evangelischen Bereich. Stört Sie das oder Ihre Mitstreiter, dass das vom Papst kommt? Oder sagen Sie, wenn da was Gescheites kommt, dann übernehmen wir das gerne? Diese Enzyklika ist ja, wie Sie richtig sagen, an alle Menschen gerichtet. Nicht an die Katholiken und nicht nur wie die letzten an die Menschen guten Willens, sondern auch an die Menschen vielleicht bösen Willens. Also an alle. Nehmen Sie das hin oder tiefer gefragt, Ban Ki-moon kann sprechen für die UNO, würden Sie sagen, das Papstamt in einer richtig verstandenen Weise wäre so eine ökumenische und religionsübergreifende Institution, die wirklich für alle Menschen hier neue Grundlagen schaffen kann?
Michael Kuhn.
Er hat eine grundsätzliche Frage in der Enzyklika Einsatz, der mich wirklich ins Denken gesetzt hat, ist der folgende, dass der Papst sagt, auf der einen Seite wissen wir, dass wir eine Erde haben mit begrenzten Vorräten und Möglichkeiten und auf der anderen Seite reden wir pausenlos vom Wachstum, vom notwendigen Wachstum, auch in der Europäischen Union. Das Ziel dieser Kommission ist das Wachstum. Wie stellt sich die Politik vor, dass wir diese beiden Dinge zueinander bringen können?
Bischof Heitz, eine Frage an das gesamte Podium, an die Theologen wie auch an die Politiker. Die Frage der Wirtschaftsordnung der Tora, spielt die in gewisser Weise theologisch eine Rolle in dieser Enzyklika? Ich habe sie noch nicht gelesen. Und die Frage der angepassten Technologien für die eine Welt, also Afrika, dass wir nicht Bulldozer hinüberschicken, sondern angepasste Technologien, die ihnen helfen. Diese beiden Fragen wären vielleicht auch für die Diskussion nicht unwichtig. Und das Schuldenerlass ja in der Tora.
Ja, viele Programme dieser Welt leiden darunter, dass sie nicht einmal den Weg über die Brücke zur Realisierung überleben. Das, was heute vom Podium von sich gegeben wurde, ist eine kleine Hoffnung, dass diese Enzyklika eine Triebfeder ist, die so manches in Bewegung bringen könnte. Und mein Gedanke dreht sich jetzt um die Frage, wir leben in einer globalisierten Welt. Und da frage ich mich, welche Werkzeugkiste ist auf der internationalen Ebene, auf der globalisierten Ebene notwendig? Und ich meine, dass da ein großer Nachholbedarf ist. Und ich sage es bewusst heraus, am Beispiel der Europäischen Union, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr qualitative Europäische Union, damit die Werkzeugkiste international und auf der globalisierten Ebene eingesetzt werden kann. Ich sage aber auch dazu, dass wir in Europa Bewegungen haben, die solchen Gedanken entgegenstehen, weil alle Nationalismen sind nicht geeignet, ein großes Ziel oder die großen Ziele in der Enzyklika tatkräftig zu pushen. Danke.
Danke. Jetzt liegt genug am Tisch. Vielleicht direkt angesprochen, Frau Klawischnik, die Rolle des Papstes, die Frage nach dem Wachstumsparadigma würde ich gerne allen stellen, weil ich denke, das ist wirklich eine Kernfrage. Die Frage vom Bischof Heitz möchte ich der Frau Professor anvertrauen mit dem biblischen Wirtschaftsmodell und natürlich die Frage, ob wir mehr Europa brauchen, dass zumindest der Herr Minister auch darauf eingeht. Bitte.
Ja, vielen Dank. Es ist einiges noch übrig geblieben. In aller Kürze versuche ich auf das einzugehen. Frau Klubobmann, das Thema Klimaflüchtlinge ist ganz klar auf der Tagesordnung. Das ist im Rahmen auch des Klimavertrages, der jetzt im Entwurf vorliegt, selbstverständlich ein Thema. Genauso wie die Frage der Klimafinanzierung ein Thema ist, und da geht es jetzt nicht nur um den Green Climate Fund, sondern selbstverständlich werden von den Schwellenländern und vor allem von den Entwicklungsländern und von der großen Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder ganz klar das Thema der Finanzierung auch zu behandeln sein. Und wir werden das selbstverständlich auch in diesem Klimavertrag auszuverhandeln haben. Nur jetzt in dem Stadium, ein halbes Jahr vor
Abschluss des Vertrages will keiner sozusagen jetzt schon seine endgültige Verhandlungsposition preisgeben. Das ist auch ein klares Verhandlungsgeschehen. Die Europäische Union, und das ist das Besondere an diesen Klimavertragsverhandlungen, stimmen Sie sicher mit mir überein, ist erstmals in der Situation, dass wir geschlossen als Vorreiter in diese Verhandlungen hineingegangen sind und wirklich auch etwas vorangebracht haben und vorangetrieben haben. Das war bei früheren Klimaverhandlungen nicht der Fall. Da war die Europäische Union in sich gespalten, hat das auch kommuniziert. Da gibt es schon eine neue Qualität und das bringt auch das Ganze insgesamt voran. Aber Themen wie Anpassung, Finanzierung, eben auch das, was Sie angesprochen haben, was geschieht mit zum Beispiel Inseln, die tatsächlich dann verschwinden, weil sie vom Meer überflutet werden. Es gibt solche Inseln und es gibt Vertreter bei diesen Verhandlungen, die es klar auf das Tapet bringen und dieses Thema ist selbstverständlich auf der Tagesordnung. Die Frage nach dem Wachstum, ich würde sagen, Wachstum wird es auch in Zukunft geben müssen. Es kommt, glaube ich, auf die Qualität des Wachstums drauf an. Wir haben derzeit in Österreich Stagnation, Wirtschaftsstagnation. Es gibt Sektoren, die tatsächlich sehr stark wachsen, wo auch Jobs geschaffen werden. Und Wachstum ist halt schon sehr oft auch mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in Verbindung. Wir haben die positive Situation, dass wir im Bereich der grünen Ökologie, der Umwelt, des Umweltsektors insgesamt noch Wachstum haben, und zwar zweistellige Zuwachsraten. Durchaus positiv aus meiner Sicht, weil es eben auch Arbeitsplätze schafft. Und Arbeitsplätze bedeutet eben auch, dass Menschen Einkommen haben und auch Steuern zahlen können. Ich meine, das muss man schon auch sagen. Ja? Ich meine, das System, das wir haben, muss ja auch irgendwoher finanziert werden. Und dass die Frage, die gestellt wurde, insgesamt nach den angepassten Technologien, es gibt in dieser Enzyklika schon eine ganz klare Aussage des Papstes letztlich: wir wollen nicht zurück auf die Bäume, das sagt er so explizit, ja, das steht da drinnen. Wir wollen nur ein Umdenken erreichen, dass wir, und es ist keine technologiefeindliche Enzyklika, im Gegenteil, es werden einige sehr positive Elemente und Entwicklungen auch dargestellt. Nur gibt es auch eine sehr klare kritische Debatte von problematischen Technologien, die sehr stark von diesem Beherrschen geprägt sind, von diesem pragmatischen, pragmatische Technokratie, glaube ich, ist der Ansatz. Gentechnik ist ein gutes Beispiel dafür, wo auch Abhängigkeiten geschaffen werden. Nuklearenergie ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, die wir nicht wirklich beherrschen auch, ja, das muss man auch so sehen. Ja. Gerade Fukushima, Tschernobyl haben uns das vor Augen geführt, ist eine Hochrisikotechnologie und kein nachhaltiges Energiesystem. Und da, zum Thema angepasste Technologien, wird gerade auch in dieser Enzyklika das Thema erneuerbare Energieträger als zukünftige, zukunftsweisende, low-carbon, also klimaverträgliche Energiequelle klar der Vorzug gegeben. Und das bestärkt uns selbstverständlich in unserem Ansatz. Und gerade das Thema mehr Vergemeinschaftung, Europäische Union, und die Tools, die der Ingenieur Ruhr angesprochen hat, denke schon, das wird auch klar angesprochen, dass nationale Egoismen nicht dazu geeignet sind, diesen internationalen Dialog, den wir dringend brauchen, der in den Orientierungen hinten auch angeführt wird, dass nationale Egoismen uns nicht weiterbringen. Da stimme ich auch darin überein, auch mit der Einschätzung von der Eva Glawischnik, dass wir mehr Vergemeinschaftung in der Europäischen Union brauchen. Ich bin ein überzeugter Europäer, was das anbelangt. Und ich glaube schon, dass uns mehr Gemeinschaft, also das mit den Hausmeistern haben Sie gesagt, ja, das müssen Sie sich nicht einmal lassen. Ich glaube, Sie haben den Europäischen Rat angesprochen. Ich kann es nur so interpretieren, weil dort, wo Gemeinschaftspolitik gemacht wird, eben bei den Gesetzgebern Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, denke ich schon, dass dieser Gemeinschaftsansatz sehr stark ist, der uns auch voranbringt. Und gerade das Thema Entwicklungszusammenarbeit ist eines, glaube ich, wo es mehr Gemeinschaft auch braucht. Immerhin, und das muss ich schon auch sagen, auch zur Verteidigung der Europäischen Union, wir sind der größte Zahler von Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube aber, dass es in der Schwerpunktsetzung von Entwicklungszusammenarbeit in der Europäischen Union eine Neuausrichtung notwendig macht.
Wir haben viel zu stark auf industrielle Entwicklung gesetzt, mit starkem Eigeninteresse. Ich glaube, wir sollten sehr viel stärker in Richtung ländliche Entwicklung gehen. Stärkung des ländlichen Raums auch in den Entwicklungsländern, um eben dort in den ländlichen Regionen eine Grundlage zu schaffen, dass es dort ein wirtschaftliches Auskommen gibt, dass es dort Perspektiven gibt und eben nicht die Menschen gezwungen sind, in die Städte zu ziehen und dann noch in unwürdigeren Vororten, Ballungszentren rund um die großen Städte, wie wir das gerade in Lateinamerika und in einigen Regionen Asiens heute haben, eben nicht sozusagen diesen Wohlstand finden, wenn sie das Land verlassen. Ich glaube, gerade ländliche Entwicklung sollte ein Ansatz sein. Wir versuchen uns auch hier stark einzubringen, gerade jetzt auch vor der Konferenz in Addis Abeba, dass man viel einen stärkeren Fokus auf die ländlichen Gebiete und damit auch auf die Ernährungssicherheit in diesen Ländern, in diesen Regionen der Welt, vor allem natürlich Afrika, macht. Und also eins muss ich schon sagen, gerade die AKB, das AKB-Abkommen ist schon ein vorbildliches Abkommen, wird auch gerade von den afrikanischen Staaten so gesehen. Also da muss ich jetzt schon auch ein bisschen die internationale Zusammenarbeit der Europäischen Union verteidigen. Und Landgrabbing wird nicht von den Europäern begangen derzeit, sondern vorrangig von China, das große Ländereien, Landstriche in Afrika aufkauft mit den staatlichen Fonds, die zur Verfügung stehen. Und hier muss man gegenlenken. Da bin ich schon der Meinung, das ist ein Thema, das man international aufs Tapet bringen muss, dass man hier den Riegel vorschiebt. Und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der wichtig ist, vor allem auch gemeinschaftlich getragen werden soll. Es gibt eine Reihe von Themen wie Vorrang von Gemeingut und Gemeinwohl, aber ich will jetzt die Diskussion, glaube ich, sollten wir zu Ende führen auch.
Danke, ja, wir sind schon in der Zielgeraden, das Podium ist zeitlich limitiert. Ich möchte zum Abschluss einfach drei ganz kurze Fragen und drei ganz kurze Antworten, das kann wirklich ein Word-Rap sein, in umgekehrter Reihenfolge zum Beginn. Also die Frau Professor beginnt, meine Frage lautet, was glauben Sie, was ist aus dem Ganzen, was hier am Tisch liegt, jetzt in der Enzyklika, das Dringlichste, das Wichtigste und was nehmen Sie sich vor, das in Ihrem Bereich in einem Jahr gelungen ist? Danke, ja, wir sind schon in der Zielgeraden, das Podium ist zeitlich limitiert. Ich möchte zum Abschluss einfach drei ganz kurze Fragen und drei ganz kurze Antworten, das kann wirklich ein Word-Rap sein, in umgekehrter Reihenfolge zum Beginn. Also die Frau Professor beginnt, meine Frage lautet, was glauben Sie, was ist aus dem Ganzen, was hier am Tisch liegt, jetzt in der Enzyklika, das Dringlichste, das Wichtigste und was nehmen Sie sich vor, das in Ihrem Bereich in einem Jahr gelungen ist?
Ja, vielleicht von meiner Seite abschließend. Ich glaube, ganz klar wird hier auch zum Ausdruck gebracht, und das wird ja auch bereits zugrunde gelegt in der christlichen Soziallehre, in Rerum Novarum, aus der Personalität heraus, die individuelle Verantwortung des Einzelnen kommt auch hier zum Tragen. Jeder Einzelne kann etwas tun, gerade auch in der Bekämpfung des Klimawandels, Energiesparen, Energieeffizienzmaßnahmen. Jeder Einzelne ist gefordert und auch im Sinne der Subsidiarität, im Familienkreis, im Familienverband, bis hinauf in die großen Organisationen und natürlich in das staatliche Gebilde. Dass ich persönliche Verantwortung jetzt trage, auch hier in der Bundesregierung, ich glaube, das habe ich zum Ausdruck gebracht und dass es mir starke Orientierung jetzt auch ist. Und ich freue mich, dass die Eva Glawischnik das so positiv auch sieht, diese Enzyklika. Die Enzyklika muss man in der Gesamtheit auch sehen und gerade am Eingang ist eine sehr starke Kritik der Wegwerfkultur in unserer Gesellschaft bis hin, und der Papst spricht es ganz konkret an, bis hin zum menschlichen Leben. Ja? Und da müssen wir schon auch nachdenken darüber. Und er spricht es mehrmals in der Enzyklika drauf an. Und ich denke, da sollten wir alle uns auch bei unseren Programmen, auch in unserer politischen Arbeit nehmen. Wie weit gehen wir da mit bei dieser Wegwerfkultur? Und Gott im Umgang mit dem menschlichen Leben, glaube ich, sind wir da alle gefordert. Danke.
Ja, vielen Dank. Wir haben das akademische Viertel heute uminterpretiert. Wir haben eine Viertelstunde früher beginnen, also aufhören müssen. Danke für diese Punktlandung. Ein Gedanke noch zum Abschluss. Am Ende der Enzyklika finden Sie zwei Gebete. Und beten kann jeder von uns. Und ich darf Ihnen anempfehlen, diese zwei Gebete. Eines ist so geschrieben, das kann jeder beten. Und das zweite kann jeder beten, der Christ ist. Danke.